Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Innenansichten des Advents. Unter diesem Blickwinkel gehen wir mit den Predigten durch diese ersten drei Adventssonntage. Es geht um Momente, die der Advent bewirken kann. Und zwar nicht außen, äußerlich im Lichterglanz, der uns begegnet, sondern bei uns selbst. Letzte Woche, da ging es um das Warten und wir haben uns den Simeon angeschaut, den alten Simeon. Und heute, ja, geht es um das Fragen. Dieter Golz hat es eben schon erwähnt. Advent bringt Menschen zum Fragen. Das lesen wir immer wieder in den Adventsgeschichten vor Jesu Geburt, aber nicht nur da. Zunächst mal eine ganz persönliche Frage. Wenn Sie in Gedanken Ihre Begegnungen, Ihre Gespräche anschauen, die Sätze, die so den lieben langen Tag aus unserem Mund kommen, welchen Anteil hat da das Fragen? Haben da Fragen? Ich meine nicht unbedingt, wann kommst du zum Essen? Oder wie kann ich dieses Problem jetzt am besten lösen? Ich meine echte Fragen. Echte Fragen, die an mein Gegenüber gerichtet sind. Fragen, die respektieren, dass etwas viel zu komplex ist für eine schnelle Antwort. Ich glaube, dass dieses Fragen immer seltener geworden ist. Meinungen, Befindlichkeiten, Statusmeldungen von sich geben, am besten mit drei Ausrufezeichen. Ich glaube, das ist die zentrale Weise unserer Kommunikation. Ja, und wir reden von Meinungshoheit, sagen wir manchmal so, oder hören es. Ja, und dann Antworten, Statements geben. Und das möglichst schnell. Wer keine Antworten gibt, wird abgewählt. So ist zumindest der Eindruck oft. Und dann auch Anweisungen, Appelle, eine Richtung angeben. Ist das echte Fragen, das nicht so schnell eine Antwort findet, ist das noch erlaubt? Können wir uns das noch leisten? Ich denke vor allem an unser Bild vom Glauben und von der Gemeinde. Trauen wir uns in einem Gespräch, vielleicht in einem Hauskreis, zu sagen, auch wenn jemand schon Jahre dabei ist, boah, ich habe so viele Fragen. Oder mancher denkt an eine Aufgabe in der Gemeinde, wo es um etwas Inhaltliches geht, vielleicht auch mal eine Andacht halten und sagt dann, nee, das kann ich nicht. Ich habe viel zu viele Fragen in meinem Glauben. Ein anderer, der sagt, ich stecke in einer Glaubenskrise, denn meine Fragezeichen sind immer größer geworden. Ich frage das einfach mal, haben wir Angst vor diesen Fragen? Als ich damals beschlossen hatte, an der Uni Theologie zu studieren, da nahm ich gegen Ende meiner Zeit, bevor ich mich verabschiedet habe, der Jugendleiter meines Jugendkreises beiseite und sagte mir so leise, aber ernst, pass auf dich auf. Und damit meinte er die gefährlichen Fragen der wissenschaftlichen Theologie. Und andererseits sind sie doch da, die Fragen, die uns umtreiben. Im Glauben, aber noch viel sichtbarer hier in unserer Gesellschaft, in dieser Welt, die Fragen an Gott. Diese Woche habe ich wieder in zwei Trauergesprächen gesessen und jemand anderes, der sein Enkelkind viel zu früh verloren hat, der schreibt und dennoch an Gott glauben will, der schreibt, Gott ist in Wirklichkeit viel geheimnisvoller, als er in den Kirchen gepredigt wird. Ist das schlecht, Fragen zu haben? Und dann schaue ich in die Bibel und nehme etwas neu wahr. Die Bibel ist voll von Fragen, und zwar sehr unterschiedliche. Ja, es gibt zum einen solche rhetorischen oder man müsste eigentlich besser sagen suggestiven Fragen, schon auf der ersten Seite der Bibel. Sollte Gott gesagt haben, sagt die Schlange oder fragt, als die Frage des Widersachers Gottes? Es gibt Fangfragen, die gar nicht interessiert sind an einer echten Antwort, sondern die jemanden nur in eine bestimmte Richtung drängen wollen. Jesus, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Fragen die Pharisäer. Ja, es gibt auch einige ganz dumme Fragen. Jesus, können wir bei dir im Himmel sein und wenn wir da sind, vielleicht rechts und links neben dir sitzen? Fragen die Jünger. Gut, ob es wirklich eine dumme Frage war, bleibt noch dahingestellt. Aber wir müssen schon fragen, was ist das für eine Frage? Aber es gibt auch echte, wirklich tiefe, diese anderen Fragen, die viel stärker sichtbar sind. Gott, wer bist du? Fragt der Mose. Wir haben vor einigen Wochen den Mose angeschaut am Dornbusch. Warum, Gott, hast du mich überhaupt ins Leben geschickt, wenn ich so viel Leid erfahren muss? Klagt Hiob. Oder diese, Jesus, bist du der verheißene Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Das lässt Johannes Jesus fragen. Und das sind nochmal ganz andere Fragen, nämlich Fragen, die über uns hinausweisen, über unser Leben, über unsere kleine Welt. Und die auch nicht einfach wieder zurückfallen auf uns Menschen, was wir oder die anderen tun sollen und können. Und diese Fragen sind das große Thema im Advent. Jetzt haben wir eben von der Maria gehört, diese bekannte Szene von der Begegnung mit dem Engel Gabriel aus Lukas 1. Man muss sich mal klar machen, die Zeitenwende für die Menschheit, der neue Weg Gottes mit dieser Welt, der beginnt im Neuen Testament nicht mit dem großartigen Engelschor, der auf dem Feld auftritt und sagt, Ausrufezeichen, sondern noch viel früher, nämlich hier. Mit einer unglaublichen Zumutung an eine jugendliche, im Grunde müsste man das sagen, junge Frau in einem völlig unbedeutenden kleinen Dorf. Ohne jede Vorankündigung, mitten im Alltag. Und diese Maria ist völlig überfordert. Da steht, sie erschrak, vielleicht haben Sie es eben gehört, über diese Rede, so schreibt es Luther. Das ist noch harmlos ausgedrückt. Im Griechischen, da steht hier ein Wort, das geht noch viel tiefer. Tarasso heißt es in der Grundform, in meinem griechischen Wörterbuch aus dem Studium, da steht sogar dieses Wort durchgequirlt. Die hatten damals noch keinen Quirl, aber man kann sich so richtig vorstellen, richtig innerlich durchgerührt, wir würden vielleicht heute sagen, völlig durch den Wind. Und nicht nur eine spontane Überraschung. Diese unglaubliche Botschaft, die auf einmal wie eine große Last auf der Schulter liegt, dieser jungen Frau, Gott hat mich, völlig unscheinbares Mädchen, ausgewählt, um seinen Heilsplan mit der Welt auszuführen. Und direkt vorher wird berichtet, wie derselbe Engel bei dem Zacharias war, um ihm eine ähnliche Botschaft zu sagen. Deine Frau, die doch du für unfruchtbar hältst, wird schwanger und sie wird die Mutter von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer Jesu. Und da taucht auch dieses Wort auf, Tarasso, völlig durcheinander. Voller Fragezeichen. Der Advent beginnt mit einer großen Zumutung und zuallererst mit ganz vielen Fragen. Drei Fragen habe ich hier bei der Maria gelesen in dieser Geschichte. Zwei mit dem Mund und eine mit den Füßen. Die erste Frage: Welch ein Gruß ist das? Was besagt diese Frage? Sie weist eigentlich auf eine Haltung hin, die zu einem echten Fragen dazugehört. Die Maria hört erstmal hin. Denn sie kann den, der da vor ihr steht und das, was sie hört, kann sie überhaupt nicht einordnen. Sie lässt es erstmal stehen und lässt es auf sich wirken. Und sie hat nicht gleich eine Antwort parat und eine Bewertung. Sie wählt nicht gleich zwischen begeisterter Zustimmung oder Abwehr. Das ist die erste Frage. Und ich merke in unseren menschlichen Beziehungen, in der Partnerschaft, aber nicht nur da, da kann das ein ganz wichtiger Türöffner sein, auch in Streit, in Auseinandersetzungen. Denken Sie mal an die letzte Auseinandersetzung, in der Sie emotional standen, in einem Gespräch. Einen Schritt zurückgehen, erstmal den Mund zulassen und diese Frage stellen, richtig hinzuhören, die würde vielleicht heißen, nicht welch ein Gruß ist das, sondern in unseren Worten, was ist das, was mir da begegnet? Was ist das für eine Botschaft wohl an mich? Und wenn man diese Frage tatsächlich ernst meint, dann kann es geschehen, dass wir diesen Kampfmodus zunächst mal ein Stück verlassen, der ja auch bedeutet, ich muss das, was ich nicht verstehe, irgendwo in den Griff kriegen. Ich muss es versuchen, ja, ein Stück für mich zu vereinnahmen, in meine Hand nehmen. Und dann denke ich an Situationen, in denen wir mit Gott im Streit liegen, wo wir uns einfach nur wehren wollen und diese Abwehr so gegen manche Zumutungen auch geht, die wir von ihm empfinden. Nein, ich will das nicht zulassen. Und gegen das, was wir von ihm gehört haben und gelesen haben und dass das überhaupt nicht zusammenpasst mit dem, was wir erleben. Ich hatte eben den Hiob erwähnt in seinem unglaublichen Leid. Haben Sie mal in diesem Bibelbuch geblättert? Das ist ja eins der Bücher, wo wir erstmal so einen Bogen drum machen. Einfach vielleicht nur die ersten Kapitel und dann kann man sich an den Überschriften gut orientieren und dann, bis er schließlich 33 Kapitel mit seinen Freunden ringt, um Gottes Handeln zu verstehen. Und dann schließlich in Kapitel 40 sagt, was soll ich sagen? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Und dann zum Schluss sagt der Gott, ich erkenne, dass du alles vermagst. Ich hatte von dir bisher nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Hier ist jemand still geworden, hat aufgehört, dagegen zu argumentieren und lässt dieses Handeln Gottes an ihm stehen. Demütig, auch als ein Geheimnis. Was würden Sie sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis? Ist nicht das gleiche Wort. Ein Rätsel, so würde ich es sagen, drängt nach einer Lösung und kann auf Dauer nicht so stehen bleiben, bevor alle Fragen gelöst sind. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Kreuzworträtsel gelöst haben und wenn man so an den letzten freien Kästchen ist, das ist fast nicht möglich, die offen zu lassen, bis wir sie endlich gefüllt haben. Ein Geheimnis, dem kann ich mich annähern, aber ganz ergründen kann ich es nicht. Es liegt in seinem Wesen, weil ich etwas viel Größerem begegne als meinem begrenzten Denken und Leben. Und das ist die Haltung, die hier bei der Maria in dieser ersten Frage sichtbar wird. Ein wichtiges Vorzeichen für alles Fragen. Ich will erst einmal hinschauen, hinhören. Und Maria behält das bei den Fragen, die sie immer dann ihr Leben lang auch hat und nicht aufhören weiter. Sie kennen vielleicht diesen berühmten Satz am Ende der Weihnachtsgeschichte, da heißt es, Maria bewegte alles, was sie gehört hatte, in ihrem Herzen. Da steht nicht, sie verstand alles in ihrem Herzen. Das ist Advent. Jetzt mögen Sie vielleicht sagen, ist das nicht ein Widerspruch? Haben wir nicht gerade gesagt, Fragen erlaubt? Doch das heißt eben nicht, dass unsere eigentlichen Fragen keinen Platz hätten. Das ist die zweite Frage von Maria, die jetzt das ausspricht, was sie eigentlich umtreibt. Und wie soll denn das zugehen? Und das ist eine ganz verständliche Frage für diese Frau. Schwanger, ohne den Kontakt zu meinem Mann. So ist es in diesem Zusammenhang gewesen. Jetzt ist mir eben aufgefallen, wir wollten ja immer wieder auch mal ein neues Glaubensbekenntnis sprechen. Jetzt tauchte gerade heute ausgerechnet die Jungfrau Maria nicht auf. Das ist damit überhaupt nicht in Frage gestellt. Wir merken ja selber, wie uns das umtreibt, diese Frage. Und erst recht die Maria selbst. Aber sie sagt nicht, ob das alles so kommen wird. Sie kann das von Gott annehmen, sie kann ihm vertrauen, dass diese Botschaft von dem Engel wahr ist. Doch jetzt hat es in ihrem Kopf erst recht ganz viel in Bewegung gesetzt. Und in diesem Vertrauen findet sie gerade die Freiheit, jetzt Gott Fragen zu stellen. Ich hatte das am Anfang so gesagt, Fragen stellen erlaubt. Man muss es noch einmal anders sagen. Gott liebt es, wenn wir Fragen stellen an ihn. Fragen, die davon getrieben sind, ihn zu verstehen, noch mehr zu verstehen. Und er freut sich von Herzen über unsere Fragen, denn wer ehrlich fragt, was ist das denn? Wer ehrlich fragt, der sagt, ich bin mit dir noch nicht fertig. Ich will weiterkommen mit dir, weil du mir so viel bedeutest. Wenn wir viele Fragen an Gott stellen, dann ist das gerade nicht Zeichen eines sterbenden Glaubens, sondern Zeichen eines neuen Aufbruchs, einer intensiven Beziehung, die in Bewegung gekommen ist. Auch erleben wir das unter Menschen. Achten Sie mal drauf, wenn Sie ehrliche Fragen an einen Menschen haben. Auch wenn es anstrengend wird. Es verändert sich etwas. Und diese Beziehung zu Gott ist nicht nur eine feste Sammlung von Glaubenssätzen, die wir einmal gelernt, verstanden und akzeptiert haben und angenommen. Vielleicht ist das ein Bild, das Sie vielleicht auch mitbringen. Dass Sie sagen, wenn ich hier in der Kirche bin, dann ist doch das größte Ziel, dass ich das Glaubensbekenntnis verstehe, mitsprechen kann und Ja dazu sagen kann. Und das Ziel, dass die Fragen immer weniger werden. Ist es das wirklich? Eine lebendige Beziehung möchte sich auf den Weg machen und ist nie fertig. Aber wenn ich das so sage, dann ist das tatsächlich die Frage, stellen Sie noch echte Fragen an Gott? Spüren Sie an einer oder mehreren Stellen den Wunsch, Gott, ich möchte dich noch mehr kennenlernen, noch mehr verstehen. Ich habe das nochmal für mich neu entdeckt und ich möchte Ihnen einfach sagen, welche beiden Fragen ich gerade besonders an Gott stelle. Und da fühle ich mich ganz nah dran an der Maria. Es ist weniger das, die Frage, wie diese Welt und das Zusammenleben, wie wir diese Welt schützen und bewahren können. Denn das ist eine bleibende Herausforderung. Und da haben Menschen viele wichtige Antworten bereits gegeben. Und wir sollten endlich konsequent sein und danach leben und handeln. Ich auch. Für meinen Glauben ist es gerade eine ganz andere Frage. Gott, was bedeutet das für mein Leben, dass du Jesus in mein Leben hineingebracht hast? Wenn auch auf ganz andere Weise als das Baby in den Mutterleib von der Maria. Der Paulus, der spricht immer wieder von diesem Satz, Jesus lebt in mir, Christus lebt in mir und mit ihm die ganze Fülle der Auferstehung. Jetzt machen Sie sich das mal klar, was das bedeutet. Und da stockt mir fast der Atem. Ich habe jetzt nochmal den Epheser und den Kolosserbrief gelesen. Wie der Paulus da dieses Maria-Wunder für uns als Christen auf ganz andere Weise beschreibt. Christus lebt in mir, nicht in einem realen Mutterleib in dem Fall, sondern in uns heute. Aber dann müsste das doch mein Leben, meinen Alltag völlig umkrempeln und revolutionieren. Ich will das glauben, aber ich frage ebenso wie die Maria, wie soll das zugehen? Und diese Frage, die ist eine Sehnsucht, dass Jesus immer mehr wachsen, immer mehr Raum einnehmen kann in meinem Leben. Und ich merke, mit meinen eigenen geistlichen Bemühungen alleine komme ich nicht weiter. Das ist eine Frage. Wenn Jesus in mir lebt, wie soll das zugehen und wie kann das zugehen? Und die andere Frage, die sich auch die Maria gestellt hat, als sie nämlich Jesus in diesem Stall in der Krippe liegen sieht, die stelle ich Gott auf andere Weise. Wie kann das zugehen, dass du jetzt in dieser Welt bist, die noch viel mehr ist, als mehr gleicht einem zerbrechlichen und zugigen Stall, dass deine Gegenwart unter uns Auswirkungen hat, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserem Miteinander. Gott, wie soll das gehen? Wie gehst du damit um? Wenn du, der du dich so hineingegeben hast, so viel Gleichgültigkeit erfährst und so zugeschüttet wirst von den diesseitigen Themen, von den Errungenschaften und Sorgen. Auch diese Frage kann ich allein nicht beantworten. Und auch wenn wir schon vieles wissen, was zu tun ist, vielleicht merken Sie, Gott freut sich, wenn wir anfangen, Fragen zu stellen an ihn. Haben Sie solche Fragen an Gott? Machen Sie es einfach mal konkret. Ich habe meine beiden, wie kann das zugehen, Maria-Fragen, jetzt für mich nochmal erkannt und ihm das bewusst gesagt. Ich habe das einfach auf zwei kleine Zettel geschrieben. Ich mache das ja schon mal gerne und ich habe die in meine Bibel gelegt, und zwar auf die Seite von dieser Geschichte. Als Erinnerung, dass mich diese Fragen weiter begleiten sollen. Und Jesus hat versprochen, auf diese Suchbewegung zu antworten. Und diese große Zusage, die steht auch heute: Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft, so wird euch aufgetan. Aber er tut es auf seine Weise. Und jetzt muss ich das ganz genau sagen: Nicht indem er alle unsere Fragen beantwortet, sondern indem er selbst die Antwort wird und indem er uns so begegnet, dass wir mit unseren Fragen weiterkommen. Merken Sie, das ist ein Unterschied. Dass wir mit unseren Fragen weiterkommen. Und das ist ein langer Weg. Manchmal, wie es ein Autor schreibt, entzieht sich auch Gott, damit wir auf der Suche nach ihm bleiben. Ich weiß nicht, welches Bild Sie von Spiritualität, von einem geistlichen Leben haben. An dieser Stelle ist es das Gegenteil von zur Ruhe finden. Aufbrechen, suchen, forschen, eine lebenslange, heilsame Unruhe. So wie jene Männer im Orient, die Weisen, die aufgebrochen sind, weil diese Fragen sie nicht mehr losgelassen haben. Im Psalm 69, da steht ein wunderbarer Satz: Denen, die nach Gott fragen, soll das Herz aufgehen. Erleben wir so etwas in unserem Glauben? Ich hatte noch von einer dritten Frage der Maria gesprochen, einer Frage, die sie mit ihren Füßen stellt. Und die möchte ich zum Schluss noch nennen. Maria bekommt hier ja tatsächlich unmittelbar eine Antwort auf ihre Frage, die ja zunächst eine rein praktische war. Wie soll das gehen, ohne dass ich mit Josef zusammen war? Aber ich glaube, dass diese Antwort, dass Gott dieses Kind, dass Gottes Geist dieses Kind in ihr Leben hineingelegt hat, ihr nicht wirklich weitergeholfen hat, sodass sie darüber zur Ruhe kommt. Sie ist innerlich noch viel mehr durchgerührt worden. Die eigentlichen Fragen dahinter, die werden jetzt noch viel größer geworden sein. Und dann, haben wir gerade gehört, ist der Engel weg. Und dann wird erzählt, dass sie nicht lange wartet, sondern dass sie sich äußerlich in Bewegung setzt. Maria machte sich in diesen Tagen auf und ging eilends. Wohin? Zu Elisabeth, ihrer Verwandten, die ebenfalls schwanger ist mit Johannes dem Täufer. Nachdem derselbe Engel ihrem Mann begegnet war, Zacharias. Und das heißt doch, die Maria bleibt mit ihren vielen Fragezeichen nicht zu Hause sitzen alleine, sondern sie packt sie ein und sie sucht sich einen Menschen, einen vertrauten Menschen, die mit Sicherheit gerade genauso viele Fragen bewegt wie sie, wenn auch andere. Und dann wird erzählt, wie sie ganze 3 Monate bei der Elisabeth bleibt. Und zwischen den beiden, da entsteht eine ganz intensive, wichtige Fragegemeinschaft, so könnten wir es sagen. Eine Zeit, wo sie diese Fragen an Gott aussprechen können, weil die andere versteht, wo sie die Fragen bewegen können, wo sie sie auch stehen lassen können. Und diese Zeit gibt der Maria die Kraft, dass sie den weiteren Weg, zu dem Gott sie berufen hat, gehen kann. Das ist ja bis heute so eine Redewendung, wenn man so eine Frage bekommt und nicht direkt antwortet. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal so gesagt haben. Mancher sagt das: Da muss ich erst mal schwanger gehen. Ja, diese beiden Frauen sind mit diesen wichtigen Fragen gemeinsam schwanger gegangen, mit dem, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Ist das nicht auch eine treffende Beschreibung für das, was Gemeinde bedeuten kann? Gemeinde als eine Gemeinschaft von Fragenden. Fragen an Gott miteinander teilen, ehrlich aussprechen, sie stehen lassen und darauf vertrauen, dass Gott uns darin begegnet und dass er auch antwortet. Haben Sie einen Menschen, mit dem Sie das erfahren können. Amen.